das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen im Dreieckland zur heutigen Sendung der Inforedaktion. Im Studio sind heute Joachim, Winnie und Bernhard. Unsere Telefonnummer lautet wie immer die Freiburger Vorwahl 0761 und dann die Nummer hier im Studio 31028. Also dieses Telefon steht für euch bereit, wenn ihr hier Kritik an unserer Sendung anbringen wollt. Ihr könnt also jederzeit hier anrufen. Nun zu unseren Themen heute. Am Anfang haben wir die etwas kürzeren Beiträge und zum Schluss dann unseren Schwerpunktbeitrag. Die kürzeren Beiträge, geht es um das neue Datenschutzgesetz. Und zwar haben sich da jetzt vor kurzem, gestern war es, die Koalitionsparteien CDU, CSU und FDP auf einen Entwurf geeinigt. Dann geht es weiter mit einem Bericht von der gestrigen Sitzung im Gemeinderat. Und zwar wurde dort über die Kampagne, die jetzt 5 Jahre alt ist, Atomwaffenfreie Zone Freiburg, diskutiert. Wir hatten darüber gestern im Info ja schon berichtet. Heute haben wir nochmal den telefonischen Bericht einer Teilnehmerin am Gemeinderat. Danach geht es weiter mit einem anderen Thema, und zwar der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat vor kurzem die Freigabe der NS-Akten, die also den Völkermord an den Sinti und Roma betreffen, gefordert. Dazu haben wir auch einen Bericht. Schließlich kommen wir dann zu einem ersten Schwerpunktbeitrag, und zwar geht es dabei um das neue Gesetz zur Gentechnologie, das die Bundesregierung derzeit plant. Und schließlich kommen wir zu unserem zweiten Schwerpunktbeitrag, und da geht es wieder um die DDR, und zwar diesmal um die medienpolitische Diskussion unter der Linken in der DDR. Soweit also erstmal unsere Themenübersicht. So, kommen wir jetzt zu unserem ersten Beitrag. CDU, CSU und FDP einigen sich auf einen Gesetzentwurf zum Datenschutzgesetz. Gestern einigten sich die Regierungsparteien CDU, CSU und FDP auf einen Gesetzentwurf zu einem neuen Datenschutzgesetz. In der Öffentlichkeit, das heißt in den Medien, wird dieser Gesetzentwurf als ein großer Fortschritt in puncto Datenschutz bezeichnet. Besonders hervorgehoben werden in diesem Zusammenhang die neuen Regelungen, die die Erhebung von Daten betreffen, sowie jene, die den Schutz von Daten in Akten festlegen. Allerdings sind diese Regelungen so neu nicht. In der bisherigen Rechtsprechung zum Datenschutz sind diese sogenannten Fortschritte bereits gängige Praxis. Sehr viel schwerer als diese wenigen Fortschritte wiegen dagegen andere Bestimmungen des Gesetzentwurfs, die die Kompetenzen von Behörden erweitern. Zu nennen ist da zuerst die Verschlechterung bei den Kontrollmöglichkeiten. Die Datenschutzbeauftragten, die bisher wenigstens einmal im Jahr mit ihrem Bericht die Öffentlichkeit auf Datenmissbräuche aufmerksam machen konnten, sollen demnächst nur noch alle 2 Jahre einen solchen Datenschutzbericht veröffentlichen dürfen. Zudem sind sie materiell nicht ausreichend abgesichert, das heißt, sie können durch Kündigungsdrohungen unter Umständen gefügig gemacht werden. Die rasante technische Entwicklung in der Datenverarbeitung lässt natürlich ganz generell die Frage offen, inwieweit die Erhebung und Benutzung von Daten noch kontrolliert werden können. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das sogenannte Online-Verfahren, das heißt der direkte elektronische Datenaustausch zwischen verschiedenen Behörden, Firmen oder sonstigen Einrichtungen. Obwohl dieses Online-Verfahren bisher nicht legal war, wurde es praktiziert. Im neuen Gesetzentwurf soll dieses Verfahren des Datenaustauschs nun offiziell abgesegnet werden. Im Übrigen erlaubt das Gesetz den Datenaustausch aber sowieso grundsätzlich, wenn Belange des Allgemeinwohls diesen Austausch erforderlich machen. Die Auskunftsrechte des Bürgers oder der Bürgerin gelten natürlich auch nicht uneingeschränkt. Die Auskunft über gespeicherte Daten kann eine Behörde zum Beispiel verweigern, wenn dieser Auskunft sogenannte öffentliche Belange entgegenstehen. Kurz, die Freiräume für die datenerhebende Verwaltung werden also ausgebaut, während die Rechte der Bürger weiter eingeschränkt werden. Thilo Weichert, Spezialist für Datenschutz bei den Grünen in Freiburg, bezeichnete den Gesetzentwurf denn auch lieber als Datenmissbrauchsgesetz als Datenschutzgesetz. Im Moment regt sich noch kaum Widerstand gegen diesen Gesetzentwurf. Somit ist davon auszugehen, dass er noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden wird. Brisant an dieser ganzen Sache ist noch ein weiterer Umstand. Von der Öffentlichkeit relativ wenig beachtet wurde bis jetzt, dass zusammen mit dem neuen Datenschutzgesetz eine Reihe von neuen Geheimdienstgesetzen verabschiedet werden sollen. Auch diese Gesetze haben nicht gerade die Absicht, die Bürger vor dem Staat zu schützen, sondern wieder einmal genau umgekehrt. Die Datenmissbräuche und Rechtsbrüche, die die Geheimdienste in der Vergangenheit begingen, sollen nun mit dem Schein der Rechtmäßigkeit versehen werden. Was den Kampf gegen den Überwachungsstaat angeht, so scheint zumindest die derzeitige politische Entwicklung in der BRD den Entwicklungen in den Nachbarländern Schweiz und DDR hinterher zu hinken. Gestern wurde in der Gemeinderatssitzung in Freiburg unter anderem über den Tagesordnungspunkt 5 Jahre atomwaffenfreie Zone Freiburg debattiert. Joe Dennig vom Vorstand der Freiburger Friedenswoche e.V. war bei dieser Debatte anwesend und berichtete uns heute Nachmittag telefonisch über den Verlauf der Diskussion.
Der Antrag des Arbeitskreises atomwaffenfreie Zone in der Freiburger Friedenswoche e.V. mit einer großen Anfrage an den Parteien und an die Verwaltung, inwiefern dieser Arbeitskreis, diese atomwaffenfreie Zone wirklich umgesetzt werden kann in konkrete Politik. Dieser Antrag hat mindestens dazu geführt, dass so eine Art Erinnerungsdiskussion stattfand zu dem Thema atomwaffenfreie Zone gestern, nachdem dieser Beschluss 5 Jahre alt geworden ist. Interessant war für mich, weil ich ja damals vor 5 Jahren auch natürlich dabei war, die neue Atmosphäre und die neuen Mehrheiten zu merken im Gemeinderat. Das müsste man vielleicht so beschreiben, dass als der Konrad Schröder, CDU, und auch Herrn Mörder von der CDU von solchen Dingen wie Papiertiger an den Ortstafeln gesprochen haben, oder der Herr Schröder hat davon gesprochen, wir wollen keine Illusionen an unseren Stadtmauern hängen. Das geht ja um die Schilder, an die Eingangsschilder. Als diese Leute davon gesprochen haben, sind sie einfach hinten runtergefallen. Und dann sprach Ute Gruzzoni davon, dass sie überzeugt ist, dass nur von uns die Welt bewegt wird. Und jede Stadt ist sehr, sehr wichtig. Und Herr Waldmann hat gesagt, der Gedanke hinter diesem Konzept soll uns beschäftigen. Und dieser Gedanke würde für mich zum Beispiel bedeuten, ein militärfreies Deutschland, Schluss mit Jäger 90 und so weiter und so fort. Und dann hat man auch einfach die Atmosphäre gespürt. Was konkret zu sagen ist, es sind drei Punkte, die bisher umgesetzt worden sind. Der wichtigste ganz gewiss ist die Tatsache, dass mindestens ein Schutzraumplanung, und das war ja damals unter der Gewerbeschule in der Friedrichstraße, die Planung für einen Schutzraum abgelehnt wurde. Das war 1988, und wir hoffen, dass es in diese Richtung weitergeht, obwohl zwei verschiedene Stadträte auch oder drei sich dagegen ausgesprochen haben. Das andere ist, dass Freiburg teilnimmt an den Konferenzen für den Frieden, wobei die Frau Guzzoni ja klargestellt hat, viele andere Städte schicken Dezernenten zu diesen Kongressen, während bei uns nur Stadträte hingegangen sind, bisher halt hauptsächlich Frau Guzzoni und Frau Emily Meyer. Dann ist ja dieser Mahnmal an den Hildes-Spielplatz angebracht worden mit dem Aufschrift unter anderem Nie wieder Krieg. Und wir denken, das ist nicht gar sehr viel. Es wird jetzt ein interfraktioneller Antrag gestellt. Das weiß ich nicht genau, wann der kommt. Und da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten angesprochen von uns, die in so einem Antrag aufgenommen werden könnten. Und wir wissen ja auch nicht genau, welche das sind. Ich kann sie aber kurz nennen. Das eine ist Kontakte zu Friedensgruppen in Partnerstädten. Das existiert zum Teil schon. Guilford und Madison haben beide angefragt. Sie möchten Kontakt mit uns, haben auch Adressen geschickt. Das soll aber weitergehen. Dann soll ein Verzicht auf die Teilnahme an die Wintex-Simex-Übungen stattfinden. Auch ein Verzicht auf den Arbeitskräfteausschuss des Arbeitsamtes. Dieser Ausschuss, der die Zwangsverpflichtung praktisch für alle zivilen Berufe für den Kriegsfall organisieren sollte. Als nächstes wäre möglich, eben das Dezernenten teilnehmen an diesen Konferenz der Gemeinden für den Frieden. Das ist ja eine weltweite Bewegung. Oder dass ein Antrag an den Städtetag gestellt würde, mit der Forderung nach radikaler Abrüstung und vor allem die Umschichtung dessen für sozialen Aufgaben. Das sind jetzt konkrete Punkte, wo wir erwarten oder hoffen, dass sie jetzt erscheinen werden in der neuen interfraktionellen Antrag. Zum Schluss möchte ich noch etwas sagen zu dem Überschrift heute Morgen in der BZ, Freiburg als bedrohte Zone statt atomwaffenfreie Zone. Das ist ja von Herrn Asal als Vorschlag gekommen. Und da hat sofort dann der Henry Breit von den Grünen klargestellt, das ist ein geschichtsloser Rückfall. Das ist, weil wir haben es hier zu tun mit einer weltweiten Bewegung, die ist doch nicht hier bei uns entstanden, die ist in Winchester in England entstanden und die ist ja ganz wesentlich gewesen in der gesamten, sie ist wesentlich gewesen, um den Weg für politikorientierte statt militärorientierte politische Entwicklungen in Gang zu bringen.
Soweit ist erstmal der telefonische Bericht von Joe Denick vom Vorstand der Freiburger Friedenswoche e.V., die gestern die Diskussion im Gemeinderat zum Tagesordnungspunkt 5 Jahre atomwaffenfreie Zone Freiburg beobachtete. Über das Thema. Dem plötzlich abgebrochenen Beitrag eben. Es fehlt allerdings auch nichts Wichtiges mehr. Kommen wir nun zu unserem nächsten Beitrag. Da geht es um Folgendes. Zentralrat der deutschen Sinti und Roma fordert Freigabe der NS-Akten. Bekanntlich richtete sich der Völkermord der Nazis nicht ausschließlich gegen die Juden. Als sogenannte minderwertige Rasse wurden im Faschismus auch die Sinti und Roma angesehen. Circa eine halbe Million Sinti und Roma wurden von den Nazis in den Vernichtungslagern umgebracht.
Mit dem Zusammenbruch des Faschismus in Deutschland nahm die Diskriminierung der Sinti und Roma jedoch kein Ende. Bis heute zum Beispiel kämpfen viele von ihnen um Entschädigungszahlungen für die erlittenen Verbrechen. Doch damit nicht genug. Oft wird sogar versucht, den Völkermord an den Sinti und Roma zu relativieren, wobei gleichzeitig alte Vorurteile wieder neu aufgelegt werden. Erst kürzlich berichteten wir über einen solchen Fall hier im Info von Radio Dreieckland. Von allergrößter Bedeutung für die Dokumentation der NS-Verbrechen an den Sinti und Roma sind die Akten aus der Zeit des Faschismus. Diese lagern nämlich nicht, wie man vermuten könnte, in frei zugänglichen öffentlichen Archiven, sondern sind angeblich zum größten Teil verschollen. Tatsächlich gibt es aber noch ca. 24.000 sogenannte Rassegutachten, mehrere tausend sogenannter Zigeunerrasseakten sowie Deportations- und Todeslisten. Nur wo diese NS-Akten alle gelagert werden, war bis jetzt nicht herauszufinden. Vor einigen Tagen fand in Frankfurt eine Pressekonferenz statt, auf der Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, und Simon Wiesenthal, Leiter des Wiener Dokumentationszentrums über NS-Verbrechen, die Freigabe aller dieser NS-Akten forderten. Tatsächlich sind diese Akten natürlich nicht verschwunden, sondern es lässt sich im Gegenteil nachweisen, dass sie nach 1945 noch weiter verwendet wurden, und zwar zum einen von verschiedenen Polizeibehörden und zum anderen von anthropologischen Forschungsinstituten, zum Beispiel an den Universitäten Tübingen und Mainz. Der Weg dieser Akten zeigt nicht nur Kontinuitäten in der Diskriminierung von Sinti und Roma auf, sondern gleichzeitig auch personelle Kontinuitäten derjenigen, der sie verfolgten und verfolgen. Arnold Rosbeck, Justiziar des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, erklärte mir am Telefon dazu Folgendes.
Die Akten sind in mehrerer Hinsicht bedeutend. Einmal, weil in diesen, gerade aus diesen Reichssicherheitshauptamtakten, ist ersichtlich, wer im Einzelnen an den Völkermordmaßnahmen beteiligt war, weil in diesen Akten befinden sich Blätter, die die Unterschriften der Täter tragen. Und wir wissen definitiv, dass viele von ihnen später im Polizeidienst waren. Also nicht nur Paul Werner war Ministerialrat, sondern Hauptsturmführer Sub war Leiter eines Dezernats im LKA München, Uschold, Geier und so weiter. Alles Leute aus dem Reichssicherheitshauptamt, die eben da auch aktenmäßig festgehalten bei den Völkermordverbrechen beteiligt waren, wären durch diese Unterlagen zu überführen. Zum Teil sind sie schon gestorben, zum Teil leben sie noch. Und jedenfalls ist nie ein Verfahren gegen einen dieser Täter, dieser maßgeblichen Täter, durchgeführt worden. Also diese Unterlagen wären die Beweise für die Verfolgung der Täter auf der einen Seite. Sie sind auf der anderen Seite einfach auch der historische Nachweis für die Vorgänge, wie sie tatsächlich waren. Mhm. Denn Sie wissen selbst, es gab ja bis in die jüngste Zeit hinein immer noch genügend Stellen, es waren Behörden zum Teil, aber eben auch Historiker, die dieses Völkermordverbrechen aus rassischen Gründen relativiert haben und eben nicht in dem tatsächlichen Ausmaß historisch dokumentiert haben. Und das wäre eben aufgrund dieses Aktenmaterials lückenlos möglich. Es ist einfach der Nachweis. Hm.
Angesichts der Schwierigkeiten, die die Organisationen der Sinti und Roma in der Vergangenheit schon bei dem Kampf um die Freigabe der Akten hatten, kann man eigentlich nur schlussfolgern, dass verschiedene Leute bei Verwaltungen und Polizei immer noch Angst davor haben, es könnten bestimmte Dinge ans Tageslicht kommen. Romani Rose bezeichnete das Verhalten der bundesdeutschen Behörden entsprechend als einen Sumpf von Rassismus und forderte parlamentarische Untersuchungsausschüsse in den Landtagen von Bayern und Baden-Württemberg. Simon Wiesenthal wies bei der Pressekonferenz noch darauf hin, dass heute 80-90% der Verfahren gegen NS-Verbrecher aus Mangel an Dokumenten, wie es dann heißt, eingestellt werden. Wenn es um NS-Verbrecher geht, scheint in der BRD der Datenschutz also ganz besonders gut zu funktionieren.
Die Gentechnologie wird zunehmend ein Wirtschaftsfaktor. Geforscht wird weltweit und jeder möchte vorne sein. Denn dass sich mit den künstlich erzeugten Ergebnissen von Genmanipulationen viel Geld machen lassen könnte, ist den Konzernen längst klar. Einiges hört sich ganz gut an, AIDS-Bekämpfung oder Gewässerreinigung durch manipulierte Bakterien zum Beispiel, anderes dafür umso schlimmer. Und wo sind die Grenzen? Dass der freie Markt so gut wie keine Grenzen kennt, zeigt ein Blick durchs Ozonloch oder ein Bad in der Nordsee. Konkurrenzdruck herrscht aber bereits. Auf einem Treffen der EG-Wirtschaftsminister in Brüssel wurde festgestellt, dass sich die Gemeinschaft möglicherweise nicht ausreichend an der Förderung und Entwicklung der Biotechnologie beteilige. Die westeuropäische Biotech-Industrie gerade gegenüber den USA und Japan ins Hintertreffen. Die Industrie müsste mehr gefördert werden. Förderung der Gentechnologie hat sich auch die Bonner Regierung auf die Fahnen geschrieben. So jedenfalls lautet der Vorwurf der Gegner des Regierungsentwurfs zu einem Gentechnologiegesetz, der derzeit in den Bonner Fraktionen zu Debatten führt. Die Grünen haben sich inzwischen zu dem Beschluss durchgerungen, den konsequentesten Weg zu gehen, um die Genforschungsrisiken auszuschließen, die Genforschung gänzlich zu ächten. Sie fordern ein sofortiges Verbot der Genforschung und die Stilllegung der Forschungs- und Produktionseinrichtungen, den Ausstieg aus der Gentechnologie also. Die Reihen der SPD sind derzeit noch gespalten. Von ihr wird es aber womöglich abhängen, ob der Gesetzesentwurf im Mai dieses Jahres verabschiedet wird. Für Gentechnologie oder gegen Gentechnologie, Gentechnikforschung ist längst ein fester Faktor in der Wirtschaft geworden. Und solange auf diesem Gebiet geforscht wird, ist eine gesetzliche Regelung dieser Forschung und der Verwertung der Forschungsergebnisse notwendig. Die bisherige Regelung beruhte auf den Richtlinien der Zentralen Kommission für biologische Sicherheit, ZKPI, welche durch Vergabe der Forschungsgelder die Forschungszentren kontrollierte. Für das Freiwerden von genetisch manipuliertem Material ist, übrigens auch erst seit 1988, das Bundesemissionsschutzgesetz zuständig. Als die Firma Höchst eine Anlage zur Herstellung von Insulin durch genmanipulierte Bakterien genehmigen lassen wollte, sah sich das Kasseler Verwaltungsgericht angesichts des unbekannten Risikos überfordert. Stattdessen forderte das Gericht die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, auf denen dann entschieden werden könnte. Das gilt übrigens für alle derartigen Projekte, deren Genehmigung nun der Verabschiedung eines Gentechnologiegesetzes harren. Kein Wunder, dass es die Befürworter eilig haben mit der Verabschiedung ihres Gesetzentwurfs. Bereits am 11. Mai soll das Gentechnikgesetz den Bundesrat passiert haben. 2 Tage vor der niedersächsischen Landtagswahl. Danach könnte nämlich alles ganz anders aussehen. Verliert die CDU die Landtagswahl, was nicht so unwahrscheinlich ist, ändern sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat und das Gesetz wäre nicht mehr durchzubringen. Gerd Spelzberg von der Grünen Fraktion in Bonn schildert den bisherigen Gang der Dinge.
Der Entwurf ist innerhalb von ein paar Tagen eingebracht worden von der Regierung ins Parlament. Die erste Lesung ist in 45 Minuten durchgeführt worden. Es hat im Januar daraufhin eine Anhörung stattgefunden mit 60 Experten und Expertinnen aus allen Bereichen. Die haben eigentlich alle fundamentale Kritik an dem Gesetz geäußert. Daraufhin ist im Grunde genommen der alte Entwurf der Regierung zurückgezogen worden. Und es ist ein neuer ausgearbeitet worden, hinter den Kulissen. Nur wird er nicht als neuer Entwurf ausgegeben, sondern als Änderungsantrag der CDU- und FDP-Fraktionen, damit nicht erneut das Beratungsverfahren von vorne beginnen muss.
Kritisiert wird an dem Gesetzesentwurf vor allem die mangelnde Beteiligung der Öffentlichkeit an den Genehmigungsverfahren. Dirk Lichtenberg vom Öko-Institut in Freiburg.
Zum Beispiel, sagen wir mal, überhaupt bezogen auf die Rechte der Bürger, die sind eben ziemlich stark eingeschränkt. Das heißt also, bei Genehmigungsverfahren oder Anhörungsverfahren gibt es kaum noch Möglichkeiten für den Bürger, da direkt einzugreifen oder eben Dinge zu verhindern.
War das bisher anders?
Bisher gab es auf der Grundlage von dem Bundesemissionsschutzgesetz eben Möglichkeiten, bei den Anhörungsverfahren einzugreifen. Es sind ja auch ein paar Anhörungsverfahren schon gelaufen, zum Beispiel bei Erythropoietinanlage Marburg von den Behringwerken und noch einige andere. Und da sind eben die Erfahrungen gemacht worden, dass eben die Bürger sich ziemlich gut vorbereitet haben und eben die Genehmigungen, die schon teilweise ausgesprochen waren, von der zuständigen Behörde eben wieder zurückgenommen werden mussten. Und das ist sozusagen der Hintergrund, dass jetzt eben die Bundesregierung das so eingerichtet hat, dass solche Missgeschicke eben nicht mehr passieren können. Da gibt es dann innerhalb des Gesetzes eben verschiedene Tricks. Das hängt dann damit zusammen, welche Sicherheitsstufen gewählt werden. Und dass nur noch nur bei besonderen Sicherheitsstufen eben noch eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben ist.
Die Planer sehen keinen Grund zur Besorgnis. Ich fragte beim Ministerium für Familie, Gesundheit und Sport nach, ob denn eine Beteiligung der Öffentlichkeit an den Genehmigungsverfahren vorgesehen sei. Dr. Schmitz vom Gentechnikreferat antwortete mir.
Ja, davon ist fest auszugehen.
Und wie sieht die dann aus?
Das ist im Moment Gegenstand der parlamentarischen Beratungen und darüber könnte ich nur spekulieren. Ich kann Ihnen nur sagen, wie die Öffentlichkeitsbeteiligung im Regierungsentwurf vorgesehen ist. Und da ist die Öffentlichkeitsbeteiligung für alle solche Verfahren vorgesehen, wo die Öffentlichkeit insofern tangiert sein könnte, als es sich um den Umgang mit gefährlichen Organismen handelt, die also ein Gefährdungspotenzial besitzen. Für die Sicherheitsstufe 1, die per Definition eben kein Gefährdungspotenzial besaßen, dafür war eben auch keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Ja, das ist eher eine politische Frage, sage ich jetzt mal, inwieweit die Öffentlichkeitsbeteiligung eingeführt wird oder nicht eingeführt wird. Wir von fachlicher Seite her können eigentlich nur sagen, eine Öffentlichkeitsbeteiligung macht ja eigentlich eben nur da Sinn, wo eine Öffentlichkeit betroffen sein könnte. Und das war also unser Kriterium, die Öffentlichkeitsbeteiligung da einzuführen bzw. nicht einzuführen.
Wer entscheidet aber darüber, wo die Öffentlichkeit betroffen ist und wo nicht? Die Gegner des Gesetzentwurfs befürchten, dass die entscheidenden Gremien viel eher das Wohl der Wirtschaft im Auge haben werden und daran ihre Entscheidungen bemessen werden. So setzt sich zum Beispiel das ZKBS, das zwar keine gesetzgebende, aber doch eine einflussreiche Funktion auf die zukünftigen Genehmigungsverfahren haben wird, vorwiegend aus Betreibern und Befürwortern der Gentechnologie zusammen, so zum Beispiel aus Professoren aus den verschiedenen Forschungsbereichen. Der Inhalt einiger bereits bekannt gewordener Verordnungen aus diesem Gesetzentwurf deutet in eine ähnliche, industriefreundliche Richtung. Gerd Spelzberg von den Grünen.
Es ist ja so, dass das in den wesentlichen Punkten das Gesetz eigentlich sehr, sehr vage gefasst ist und dass 28 Verordnungen im Nachhinein erlassen werden sollen am Parlament vorbei. Und ein Teil von diesen Verordnungen sind jetzt bekannt geworden. Und die deuten eigentlich darauf hin, dass der überwiegende Teil der künftigen Produktionsanlagen ohne jeden Schutz wird stattfinden dürfen. Das heißt, was im Augenblick noch Praxis ist, also das, was bei Höchst vorgesehen war, bei Grünenthal zum Beispiel, dass die Abwässer thermisch desinfiziert werden, das ist nicht mehr vorgesehen danach. Sie dürfen die Abwässer der meisten Anlagen ohne jede Behandlung ins Kanalnetz abgelassen werden.
Wenn die Entsorgung des Abwassers derart lax gehandhabt wird, wie sieht es dann mit der Freisetzung von genetisch manipulierten Organismen aus oder Produkten aus diesen Organismen? Kritiker wie der Kieler Umweltminister Bernd Heidemann führen an, dass die Forschung der Wechselwirkungen zwischen Ökologie und Gentechnik der Gentechnologie mindestens 10 Jahre hinterherhinken. Man fürchtet fatale Folgen durch unvorhergesehene Wechselwirkungen. Dies sei jedoch nicht das Problem der Genforschung, heißt es aus Bonn. Dr. Schmitz.
Ein Großteil dieser Risiken sind keine gentechnikspezifischen Risiken, sondern es sind einfach, und hier muss die Ökologie halt weiterentwickelt werden und nicht die Gentechnik, eine bessere Kenntnis über ökologische Zusammenhänge, um dann gegebenenfalls die Eigenschaft eines neuen Organismus in diesem Ökosystem noch besser abschätzen zu können.
Bei vorsichtiger und kontrollierter Herangehensweise und Vorgehensweise stelle die Gentechnik kein Risiko da, meint Dr. Schmitz. Außerdem sei ein Forschungsprogramm bereits angelegt, das sich mit Risiken der Genforschung befassen. Nun ja, eins wird deutlich, ein Gentechnologiegesetz kann nicht im Hauruck-Verfahren über den Tisch gezogen werden. Die weitreichenden Konsequenzen, die diese Technologie mit sich bringt, die verschiedenen ethischen Standpunkte verlangen eine intensive und vor allem öffentliche Diskussion des Themas. Die Initiative gegen den Gesetzentwurf aus Bund, AKI, dem Öko-Institut und vielen anderen Organisationen fordert deshalb auch nicht zuletzt die Rücknahme des jetzigen Entwurfs und verlangt neue parlamentarische Beratung. Dass ich während die Höchst AG noch auf Gesetz und Genehmigung wartet, um ihr Insulin herstellen zu können, auf der anderen Seite des Rheins in Straßburg bereits die US-Firma Eli Lilly anschickt, ohne Hemmnisse dasselbe Produkt mit denselben Methoden schon mal anlaufen zu lassen, ärgert vielleicht Wissenschaft, Wirtschaftler und Politiker in ihrem Run auf Marktanteile und Profit. Konkurrenzdruck dürfte aber bei diesem heiklen Thema kein Argument sein. Und in diesem Zusammenhang noch ein paar Veranstaltungshinweise gleich. Am Donnerstagmorgen um 19.30 Uhr findet eine Informationsveranstaltung zum Gentechnikgesetzentwurf mit Dr. Tappenzer vom Öko-Institut Freiburg statt. Und zwar im KG1 der Uni, Raum 1015. Und am Samstag, dem 17.03., findet um 9 bis 13 Uhr ein Informationsstand statt mit dem Titel Bodenlose Landwirtschaft. An der Ecke Münstergasse, Kaiser-Josef-Straße.
Ja, und jetzt zu unserem nächsten Beitrag. Der wird jetzt noch bis 7 Uhr wahrscheinlich gehen, bis auf die Veranstaltungshinweise am Schluss. Es wird sich drehen um die medienpolitische Diskussion. Und zwar ist euch ja klar, dass im Stuttgarter Landtag in diesem Sommer das neue Landesmediengesetz diskutiert wird. Auch Radio Dreieckland hat ja eine Veranstaltung vor kurzem gemacht. Im Rahmen der medienpolitischen Diskussion bringen wir heute ein paar Beiträge aus der DDR, besser gesagt aus Berlin-Ost. Und zwar der erste Beitrag ist ein Gespräch mit Christiane Ziller, eine Kandidatin für die Volkskammer, für die Wahlen am Sonntag, für die Bewegung Demokratie jetzt. Wenn da noch Zeit ist, haben wir noch ein kleines Ausschnitt von einem kleinen Gespräch mit Matthias Heinrich von der Fraktion 89, eine Abspaltung der Linken des neuen Forums. Und wenn dann noch die Zeit reicht, ein Gesprächsausschnitt von einem Gespräch mit Marion Selig von der Vereinigten Linken. Wir fangen aber an mit Christiane Ziller, der Kandidatin für die Volkskammerwahlen am Sonntag in der DDR für die Bewegung Demokratie jetzt, welche zusammen mit dem neuen Forum und der Initiative Frieden und Menschenrechte sich zum Bündnis 90 zusammengeschlossen haben. Sie kümmert sich innerhalb der Bewegung um die medienpolitische Diskussion. Sie äußerte sich vor kurzem gegenüber Radio Dreieckland. Wie ist denn der Stand der medienpolitischen Diskussion in der DDR zurzeit?
Also einen Stand gibt es da überhaupt nicht. Es gibt also da ganz, ganz viele verschiedene Stände sozusagen. Wir haben einen Markenstein haben wir setzen können mit unserem berühmten Medienbeschluss, der also offiziell heißt Beschluss über die Gewährleistung von Medien-, Informations- und Meinungsfreiheit in der DDR. Ein Volkskammerbeschluss, der quasi so eine Art Gesetz ist, bis zur Inkraftsetzung eines noch zu erarbeitenden Mediengesetzes. Und dieser Beschluss beinhaltet also bestimmte wesentliche Punkte, für die wir also auch seitens der bundesrepublikanischen Freunde und Gesinnungsgenossen gelobt worden sind, aber die sich zum Teil wahrscheinlich schon gar nicht mehr verwirklichen lassen. Da gehörte zum Beispiel dazu, dass wir keine Werbung in den elektronischen Medien zulassen wollten, keine Produktenwerbung, bis wir eine Gesetzgebung dafür haben. Das ist inzwischen auch schon überholt. Die Produktenwerbung sollte dann durch die Konzepte für die Produktenwerbung sollten dann von dem Medienkontrollrat bestätigt werden. Und der Medienkontrollrat hat sich aber den ökonomischen Zwängen, die da scheinbar doch bestehen, gebeugt und hat den Konzepten im Großen und Ganzen recht großzügig zugestimmt. Das Einzige, was jetzt rausgefallen ist in der Produktenwerbung, ist Zigarettenwerbung. Aber selbst Alkoholwerbung ist zugelassen.
Und wie sind die Zwänge begründet worden?
Das ist einmal die ganz naheliegende Erklärung, dass auch das Fernsehen, wie so ziemlich alles, was bei uns an großen Institutionen gewesen ist, heruntergewirtschaftet ist. Es ist ja so, dass auch ein Großteil der Einrichtungen, der elektronischen Einrichtungen und so weiter, bis hin zu den Mikrofonen gar nicht Eigentum von Rundfunk und Fernsehen sind, sondern dass der eigentliche Eigentümer, der sogenannte Eigentümer, bei Volkseigentum ist das so ein bisschen schwierig, ist die Post. Und dass uns gesagt worden ist, wenn wir auf die Einnahmen von durch die Werbung entstehenden Einnahmen verzichten würden, dann würden wahrscheinlich noch bis Ende dieses Jahres das Programm radikal gekürzt werden müssen. Wir hätten wahrscheinlich einen Kanal einstellen müssen und so weiter. Wir sind ein bisschen misstrauisch gegenüber diesen Angaben, weil wir wissen, dass auch das Fernsehen jetzt gerne nutzen möchte, die Gelegenheit unter marktwirtschaftlichen Bedingungen zu produzieren und natürlich auch Westgeld einarbeiten möchte. Und demzufolge nehmen wir an, dass die Situation nicht ganz so schwarz ist, wie sie gemalt wurde, aber trotzdem bestehen da die Zwänge. Und es gibt auch noch einen anderen gewichtigen Grund, nämlich, dass uns gesagt worden ist, und das müssen wir akzeptieren, Fernsehen zum Beispiel ist nur dann in der Lage, konkurrenzfähig zu sein und wirklich als öffentlich-rechtliche Anstalt, die wir ja haben wollen in der Zielausrichtung, diese Anstalt ist nur dann umsetzbar, praktikabel, wenn sie sich auch selber finanziert. Und nur dann ist sie in der Lage, der bundesrepublikanischen Massenmedienlandschaft wirklich etwas entgegenzusetzen, also konkurrenzfähig zu sein.
Aber das dreht sich nicht primär darum, konkurrenzfähig zu den Westmedien zu sein, sonst dreht sich doch primär darum, eine Meinungsfreiheit zu garantieren in den Medien. Und ich sehe immer noch nicht die Zwänge, weshalb jetzt zum Beispiel Werbung oder kommerzielle Werbung notwendig sein muss. Und damit halt auch verbunden die Frage, wie weit geht es das politische Spektrum? Also welche Gruppierungen wehren sich immer noch gegen eine Kommerzialisierung des Äthers?
Also dieses Spektrum ist eigentlich relativ breit. Wir haben in der Mediengesetzgebungskommission, wo dieser Beschluss erarbeitet worden ist, sehr gut zusammengearbeitet, sowohl mit den Vertretern der Altparteien als auch mit den neuen Gruppierungen. Auffallend war, dass vor allen Dingen die kompetentesten Vorschläge und Argumentationen aus den sogenannten Bewegungen gekommen sind. Das heißt also vom Unabhängigen Frauenverband, von der Vereinigten Linken, von Demokratie Jetzt nicht zuletzt und vom Neuen Forum. Ich hoffe, ich habe jetzt also die wesentlichen genannt. Während zum Beispiel vom demokratischen Aufbruch sehr wenig beigesteuert worden ist und auch die SPD nur relativ selten vertreten gewesen ist. Ich möchte da jetzt keine Wertung vornehmen, aber wir haben trotzdem festgestellt, also gerade von den konservativen Kräften, von den Neuen und von den Älteren auch, das Interesse an der Medienlandschaft und an der Gestaltung und vor allen Dingen auch einer nicht kommerziellen Gestaltung, zumindest der elektronischen Medien, das Interesse daran sehr gering ist.
Wie ist denn jetzt der Unterschied zum bundesdeutschen Modell öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Das sieht ja hier schon ein bisschen anders aus. Wo sind denn da die Unterschiede?
Also wir haben überhaupt kein öffentlich-rechtliches.
Ja, also zum Vorschlag.
Wir haben vor, mal eins zu installieren, wenn uns die ökonomischen Zwänge nicht überrollen. Und da muss ich noch mal was zu vorhin sagen. Du hast gesagt, es wäre ja nicht so wichtig, also das Geld und die ökonomischen Zwänge, wichtig wäre die Gewährleistung der Meinungsfreiheit. Und das ist nur bedingt richtig, weil im Augenblick eigentlich alles unter ökonomischen Zwängen steht. Und wir, gerade also auch die Bürgerbewegung, das Bündnis 90, sich ganz massiv engagiert, nur das, was passiert, quasi, wo wirklich ökonomische Realitäten geschaffen werden, Schadensbegrenzung zu betreiben. Das betrifft sowohl diese Problematik der Aufteilung, also des Pressevertriebs. Ich weiß nicht, ihr habt sicherlich was davon gehört, dass wir also nur durch Zufall davon erfahren haben, dass die vier westlichen Großverlage sich da bereits die Landschaft geteilt hatten, unter sich ausgemacht haben. Mensch, muss das sein? Ähnlich ist es mit anderen Aktionen im Fernsehen. Auch im Rundfunk gab es also zumindest den Verdacht, dass da ähnliche Kommerzialisierungsbestrebungen bestanden. Wir sehen uns da wirklich gezwungen, das, was wir an Idealen haben, was wir an eigentlich mit unserer Revolution erarbeiten wollten, nämlich eine Freiheit, eben auch eine Freiheit der Medien, eine Freiheit durch Öffentlichkeit und so weiter, dass wir das wirklich massiv gefährdet sehen durch das starke Engagement des westlichen Kapitals bei uns. Und wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt aus der einen Abhängigkeit, der ideologischen Abhängigkeit, raus absolut, also direkt hineinsteuern in die neue Abhängigkeit, nämlich eine ökonomische. Und das ist im Moment unser größtes Problem.
Also das westliche Kapital hat offensichtlich die ökonomischen Zwänge, unter anderem im Medienbereich in der DDR, erkannt und drängt auf den DDR-Markt. Was da übrig bleibt, scheint, wie wir gehört haben, bloß eine Schadensbegrenzung zu sein. Wie soll diese aussehen? Welche Kompromisse kann die Linke in der DDR machen? Frage an Christiane Ziller. Kann ein Radio mit Werbung überhaupt frei sein?
Politik ist eigentlich immer die Kunst des Möglichen. Das heißt also, das, was man will, muss man versuchen, mit dem, was machbar ist, in Einklang zu bringen. Natürlich ist ein Radio mit Werbung oder auch ein Fernsehen mit Werbung kein wirklich freies Radio mehr. Jeder Medienforscher, jeder Soziologe wird bestätigen, dass also Werbung immer in irgendeiner Weise Einfluss nimmt auf das umliegende Programm. Psychologisch, wie auch immer. Aber auch bei uns wird sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen und oder sagen wir mal jetzt den Rundfunk insgesamt, wird sich finanzieren müssen. Wir gehen zwar davon aus, dass es auch staatliche Zuschüsse geben muss, aber die werden bei weitem nicht die Kosten decken. Und auch also Dinge, die vermarktet werden von uns, also ob das nur Musiksendungen sind oder Schallplattenaufnahmen oder wie auch immer, das wird alles nicht ausreichen, um kostendeckend zu arbeiten. Und da muss über diese Quelle, über diese Einnahmequelle Werbung gearbeitet werden, um eben überhaupt ein öffentlich-rechtliches System halten zu können. Jedenfalls ist das unser derzeitiger Stand. Und wir haben auch sehr wenig Vergleichsmodelle. Das alles das, was wir umsetzen wollen, was wir realisieren wollen, entspringt also wirklich eigentlich mehr unserem Verständnis von Demokratie. Und dazu gehört natürlich ein wirklich freies Fernsehen und ein wirklich freier Rundfunk. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass wir frei sein wollen von Werbung. Vor allen Dingen, weil ja diese Werbung in der DDR noch einen besonders unmoralischen Aspekt hat, nämlich das sind meistens Produkte, für die da geworben wird, die für uns überhaupt nicht käuflich zu erwerben sind. Das sind ja Westprodukte. Unsere Leute haben weder das Geld in ausreichendem Maße, noch werden die Produkte bei uns in unserem Land eigentlich wirklich angeboten, ne? Abgesehen von einigen ganz winzigen Ausnahmen. Und auch das Argument, dass ja schließlich jedem DDR-Bürger die Werbung über die Westkanäle zugänglich ist, ist ja irgendwo unlogisch, weil das ist also ein anderes Fernsehen. Das kommt aus einem anderen Land. als wenn wir selber jetzt Werbung machen für etwas, was bei uns nicht zu kaufen gibt und was bei uns auch nicht hergestellt wird. Aber wie gesagt, wir haben einfach ökonomische Zwänge und der Staat hat eben auch ökonomische Zwänge. Subventionen können nur von einem sehr starken Staatsapparat, von einem konsolidierten Staatsapparat in ausreichendem Maße könnten zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ja bei uns auch ein Problem. Das nächste Problem ist, wir können nirgendwo beim Punkt Null anfangen. Wir müssen immer mit dem leben, was vor unserer Ära geschaffen worden ist. Und dazu gehört eben auch, dass wir immer verbinden, psychologisch mit einer Subventionierung von Seiten des Staates, gleichzeitig einen Einfluss über die Regierung, also von Seiten der Regierung. Und das ist etwas, was wir unter allen Umständen ja verhindern wollen. Und aus dem Grund steht bei uns in dem Beschluss auch drin, dass also jetzt, bis wir ein neues Mediengesetz haben und so weiter, vorläufig Fernsehen und Rundfunk finanziert werden durch den Staat und trotzdem unabhängig sind von der Regierung. Das ist mehrfach betont worden, wahrscheinlich häufiger als nötig. Aber das zeigt, dass wir da an dem Punkt besonders schlechte Erfahrungen haben und demzufolge also auch besonders vorsichtig sein wollen. Also ist für uns erstmal wichtig, wir wollen ein von der Regierung, von irgendeiner Partei, sonst wem unabhängiges Fernsehen und ein unabhängiges, also Medium, ist nur dann möglich, wenn es sich selber trägt. Das ist im Augenblick unsere Prämisse. Und dann kommt eben das andere, halt die Probleme mit den Subventionen, dass wir kein Geld haben oder sehr wenig Geld haben und dass wir sehr viele verschiedene Gebiete haben, wo wir subventionieren müssen. Das kommt alles noch dazu. Also wie gesagt, Politik ist die Kunst des Möglichen.
Aber es ist dann doch einfach so, dass die Abhängigkeit, also weil es ja finanziert werden muss, halt sollte von der Politik, weil mit der Politik wohl auch ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht worden sind in der DDR, logischerweise, die Abhängigkeit von der Politik soll wegfallen, aber nach dem Modell, wie ich da raushöre, ist die Konsequenz, dass die Abhängigkeit von der Wirtschaft damit beginnt. Das ist das Resümee davon.
Ja, ich weiß nicht, ob das sicherlich in bestimmten Maße trifft das zu. Aber ich denke, dass man das also zumindest in vertretbarem Ausmaß halten kann. Da bis jetzt ja im DDR-Fernsehen überhaupt nicht geworben wurde und wir ja natürlich auch im Augenblick ein außerordentlich attraktiver Markt sind, ist der Wunsch von Seiten der Investoren, sich bei uns einzukaufen, sehr groß. Und es gibt da ja auch überhaupt noch keine Grundregeln. Man kann also bestimmte Prämissen, bestimmte Rahmenbedingungen setzen, unter denen man verhindern kann, dass der ökonomische Zwang, der dahinter steckt, den du ja jetzt auch gemeint hast, dass der zu stark wird. Wir haben zum Beispiel beim Rundfunk jetzt eine Regelung getroffen, der hat von sich aus die Regelung getroffen, weil sie ja die Kontrolle über sich fühlen durch den Medienkontrollrat und so weiter, haben sie also eine Konzeption vorgelegt, die lediglich 1% der Sendezeit für Werbung vorsieht. Und damit meinen sie, können sie sich erstmal finanzieren. Und das, denke ich, hat mit Abhängigkeit so direkt noch nichts zu tun.
Ja, jetzt aber vielleicht dann doch nochmal zur freien Meinungsäußerung zu dem Thema, weil die ökonomischen Zwänge, die werden dann, denke ich, sicher bald spürbar werden. Freie Meinungsäußerung ist auch in der Bundesrepublik ein Problem, denke ich, grundsätzlich. Wie siehst du da die Chancen? Hat sich mit dem Wandel, hat sich da auch die so eine revolutionäre Bewegung hinsichtlich der Meinungsäußerung, der Freiheit, der Fähigkeit überhaupt sich zu äußern, also sich eine Meinung zu bilden, hat sich das auch schnell gewandelt oder ist das jetzt erst ein langsamer Prozess, der anfangen muss?
Ich denke, da sind verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Also einmal die Möglichkeit, sich zu äußern. Die Möglichkeit, sich zu äußern für den Privatmann hat sich natürlich enorm verbessert. Trotzdem immer noch alte Ängste vorhanden sind und die auch manchmal offen zutage treten, wenn man mit den Leuten redet. die Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern. Das heißt also, in Medien, in der Presse und in elektronischen Medien sind auch zwei verschiedene Dinge. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von kleinen, selbstständigen Zeitungen, unabhängigen Zeitungen. Da wird sich sicherlich dann auch einiges noch klären müssen, welche Zeitungen überlebensfähig sind und so weiter. Aber da ist eine richtige Blüte aufgebrochen. Also das ist faszinierend zu beobachten und es ist auch ziemlich anstrengend, das alles zur Kenntnis zu nehmen. Das ist was völlig Neues. Im Gegensatz zu unseren bisherigen Printmedien eine vollkommen neue Landschaft. Richtig abenteuerlich. Die elektronischen Medien, bei denen ist die Situation ganz anders. Die haben die Revolution mehr oder weniger widerwillig und nachträglich mitvollzogen, kann man eigentlich nur sagen. Oder sie haben sie eigentlich zum Teil noch ein bisschen angestoßen, weil es eben alles viel zu langsam ging in den Medien, in den elektronischen. Und es ist auch jetzt noch so, dass wir immer wieder feststellen, dass durch den starken Einfluss von Seiten der Bundesrepublik, durch den starken politischen Einfluss, es eigentlich eine wirklich freie und ausgewogene Meinungsäußerung gar nicht mehr gibt. Oder nur in sehr beschränktem Umfang gibt. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade eben wieder einen ganz empörten Anruf gehabt von einer Zuschauerin, die sich fragt, wo die Gerechtigkeit, der Chancengleichheit im Wahlkampf ist, wenn außer der Reihe der Herr Kohl, der sich ja doch in verschiedener Weise sehr massiv in unseren Wahlkampf einmischt, ungebeten, jedenfalls von den meisten, und nur gebeten von denen, die offensichtlich nicht in der Lage sind, das alleine zu machen, die Möglichkeit bekommen hat, eine halbe Stunde lang sehr loyalen Fragen zu antworten, wo er also quasi so zwei Wochen vor der Wahl die Möglichkeit hatte, sich als der Landesvater schlechthin schon darzustellen. Und das ist also sehr unangenehm bemerkt worden von den Zuschauern und hat auch mit Chancengleichheit nichts mehr zu tun. Da treten eben so bestimmte Interessen der Leute, die beim Fernsehen sitzen, offen zutage. Wie gesagt, also beim Fernsehen und beim Rundfunk ist die Situation leider immer noch sehr negativ. Von einer wirklichen freien Meinungsäußerung, Meinungsbildung kann man da nicht sprechen. Bei den Printmedien ist das anders, ich sagte es schon. Und wie die Leute sich artikulieren, das hat nun wieder noch ein ganz anderes Problem. Wir haben zwar jetzt die Möglichkeit zu äußern, was wir denken, aber die Fähigkeit, die du vorhin angesprochen hast, ist bei vielen überhaupt nicht entwickelt. Wir haben leider eben auch immer wieder in unserer sehr kurzen Phase der Demokratisierung erleben müssen. Was heißt leider? Vielleicht ist es gar nicht so negativ, dass wir nur in der Lage gewesen sind, uns gegenseitig Statements an den Kopf zu knallen. Eine Diskussion kam meistens gar nicht zustande. Dazu, also zu einer wirklichen Konfliktbewältigung, ein Austragen in der Kultur des Streites, ist bei uns fast nirgendwo möglich. Jedenfalls nicht, also in den Kreisen, die so die breite Masse der Bevölkerung ausmachen. Bei denen, die das also jetzt schon jahrelang trainiert haben, weil sie irgendwo schon in der Illegalität tätig waren, oder bei Intellektuellen, ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes.
Ja, soweit die Einschätzung von Christiane Ziller von der Bewegung, wie sie sich nennt, Demokratie jetzt aus dem Bündnis 90. Matthias Heinrich von der Fraktion 89, eine Abspaltung der Linken des Neuen Forums, äußert sich auch über Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in der DDR.
Also die Frage der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit ist im Augenblick formal juristisch nicht das Problem. Im Augenblick kann jeder sagen und kann eine Zeitung herausgeben, ohne eine Lizenz zu beantragen. Er muss es halt bloß nochmal Bescheid geben, dass er eine herausgibt. Bloß Freiheit der Meinungsäußerung, wie sie auch im Westen ist, ist ja nicht damit getan, dass jeder sozusagen das gleiche Recht hat, sondern dort ist ja ein ausgeklügeltes Spiel über Werbeeinnahmen, über große Gelder, die da funktionieren, über Demagogie, wie die Leute verdummt werden. Wenn ich jetzt mal diese wahnsinnige Zunahme des Einflusses von kommerziellen, gerade Funkmedien, Sat.1 beispielsweise oder 100,6 in Berlin, dieser Schamuni, Rundfunk, dann ist das für mich ja keine Freiheit schlechthin, sondern ich muss Freiheit dann auch auf die Wirkung hin untersuchen. Kommen dann auch wirklich alle Fragen, die die Leute, sagen wir mal die Mehrheit des Volkes, die Ausgegrenzte, die sozial Schwächere, haben die Möglichkeit, ihre Meinung, ihre Inhalte, ihre Interessen in die Medien zu bringen. Nur so würde ich auch über Freiheit und Medienfreiheit diskutieren. Und da ist es im Augenblick hier ein bisschen kompliziert. Das wird noch über Papierkontingente wird hier gestritten. Es gibt nur für SPD und für die Allianz für Deutschland, also für die Rechten, gibt es massive Unterstützung aus dem Westen. Und die Basisdemokraten und die Linken sozusagen stehen ein bisschen im Regen.
Zur Idee eines freien Radios meinte Matthias dann:
Ich will mal aufs neue Forum zurückgehen. Wir kämpfen im Augenblick dafür, dass die Mediengesetzgebung so ausgestaltet wird, dass der Anteil der Werbung, die dann natürlich Westwerbung sein wird, mit einer Steuerpolitik erstmal möglichst niedrig erhalten wird. Beziehungsweise im Augenblick auch in dem staatlich öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so soll also unser Fernsehen mal werden und so sollen auch die großen Rundfunkanstalten werden, dass dort erstmal Werbung nicht stattfindet. Jetzt ist die Augenblickssituation. Wie es dann später wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ich wünschte mir, dass nicht bestimmte einzelne Medien hier eine Monopolstellung bekommen, sondern dass gerade die Schwachen eben die Möglichkeit erhalten, präsent zu sein, sei es im Fernsehen, sei es im Rundfunk. Da wären so eine Fragen wie Frequenzen zu klären. Also es gibt Projekte für kommerzielle Radios, die werden wahrscheinlich auch mit Geld sich irgendwie durchschlagen. Die werden vielleicht auch eine Lizenz bekommen. Für ein richtiges linkes alternatives Radio sehe ich hier keine Chance. Ich glaube, dass die Journalisten und die Macher hier sehr schnell von dem System drüben gelernt haben, wie man die Leute, die Massen sozusagen verblödet. Ich muss es mal so brutal ausdrücken. In kürzester Zeit ist zum Beispiel die finanzielle Einlage, die man bringen muss, um eine GmbH zu gründen, war mal 20.000 Mark, ist in kürzester Zeit verzehnfacht worden, sodass also gerade so eine schwachen Gruppen, die auch finanziell schwach sind, nicht in der Lage sind, so eine Finanzmenge aufzubringen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass dann die einzelnen, beispielsweise die, weiß ich nicht, Grüne Liga oder Unabhängige Frauenverband oder die Vereinigte Linke, Teile des neuen Forums, könnte ich mir vorstellen, dass die sich zusammenschließen in eine Art Medienverbund, um jetzt auch auf dieser Strecke zu bleiben und ein gemeinsames Projekt zu machen. Es wird in nächster Zeit auch Radioprojekte geben bei uns, wo ich dann vielleicht auch mitarbeiten würde.
Gibt es da schon Projekte, schon Ansätze für
ein Projekt? Es soll ein grünes Radio geben, aber ich darf darüber nicht sprechen. Hm.
Ja, und dann habe ich ihn noch gefragt, wie er sich die Zukunft im Medienbereich in der DDR nach dem 18. März vorstellt.
Also das wird so sein, dass die einzelnen Gruppen und Parteien und auch Zeitungen und Redaktionen, die sich zum Beispiel im Haus der Demokratie befinden, die müssen nach dem 18. dieses Haus wahrscheinlich verlassen. Und die basisdemokratischen Leute haben ein Projekt, das mir ganz das ich interessant finde. Sie wollen also noch bis zum 18. ein großes Haus kaufen, in dem beispielsweise die Zeitung des Neuen Forum, die andere, reinkommt, die Redaktion. Dann soll dort die GmbH, die diese Zeitung also sozusagen herausgibt, den Basisdruck, Verlagsgesellschaft, soll damit rein. Und dieses Haus soll sozusagen ein multikulturelles Zentrum von linken, autonomen Basisdemokraten werden, wo noch Kaffeebetrieb, die Umweltbibliothek soll mit rein. Und das Haus soll eine richtige Insel hier in Berlin werden, die wir dann wahrscheinlich auch gegen SPD und sonst was verteidigen müssen.
Ja, soweit Matthias Heinrich von der Fraktion 89 vom Neuen Forum, der übrigens jetzt auch eine Tätigkeit bei Radio 100 in Berlin West aufgenommen hat. Und noch eine kurze Nachtrag zu der Zeitung, die er erwähnt hat. Die andere, die hat nach 6 Nummern ihre Arbeit eingestellt. Näher möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen. Soviel ich weiß, gibt es die Zeitung jetzt wieder. Und jetzt machen wir weiter mit ein paar Veranstaltungshinweisen, weil der Beitrag von der Das Gespräch mit der Marion Selig von der Vereinigten Linken, das kommt dann eben morgen im Info, dafür reicht es heute nicht mehr.
Ja, die Veranstaltungshinweise betreffen also zum einen erstmal eine Einladung zur Diskussion um die Prozesse über die in diesen Prozessen ging es ja um die Angriffe auf das Jugendzentrum in Kirchzarten. Und zwar eingeladen werden dort alle Interessierten in das Antifa-Café.
Und zwar in der Klarastraße am Donnerstag, den 15. März 1990. Und das war vom Mittwoch, den 14. März.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.